SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Hohe Temperaturen, kaum Niederschlag. Wir haben den heißesten jemals gemessenen Juni in Westeuropa erlebt. SWR 1 Leute hat Peter Wohlleben zu Gast, der über sich sagt, die Arbeit mit Bäumen ist mein Leben. Wie, wenn Sie diese Hitzerekordmeldungen hören, wie würden Sie sagen, geht's den deutschen Wäldern aktuell?
Das ist die Frage, was man als Wald bezeichnet. Also wenn wir die Plantagen nehmen und der größte Teil des Waldes sind Plantagen, Schwarzwald übrigens ein sehr schönes Beispiel dafür, dann muss man sagen schlecht, weil dort arktische Baumarten immer schon Probleme hatten. Forstwirtschaft hat schon vor 200 Jahren davor gewarnt, die Forstwissenschaft sogar, zu viel Fichte anzupflanzen, das hat man ignoriert. Und der Klimawandel bringt jetzt das Fass zum Überlaufen. Der spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber diesen Plantagen geht schlecht. Heimischen Laubwäldern, naturbelassenen alten Wäldern mit hohen Biomassevorräten, denen geht es erstaunlich gut. Die passen sich erstaunlich gut an. Und dazu gibt es auch Studien. Das nennt sich eine zum Beispiel grüne Inseln in einer sich aufheizenden Landschaft. Diese Wälder kühlen sich selbsttätig runter und haben zum Teil auch noch recht gute Wasservorräte im Boden. Denen geht es relativ gut.
Sie haben eben schon deutlich gemacht, dass der Besuch im Wald bei Ihnen eigentlich zum Tag dazugehört, weil Sie im Wald wohnen. Wenn Sie in diesen Tagen in den Wald gehen, was lesen Sie da ab? Wie können Sie die Hitze da erkennen?
Also bei uns direkt hinterm Haus ist ein altes Buchenwaldreservat. Da gucke ich auch mal in den Boden rein. Also da sieht es auch von der Feuchtigkeit her noch ganz gut aus. Aber Pflanzen, also Bäume, denen es schlecht geht, die verfärben schon mal. Die fangen auch an, die Blätter so ein bisschen einzurollen. Ne? Also da wird zum Teil auch schon ein bisschen was abgeworfen. Es gibt so eine Abfolge von Notmaßnahmen. Also erstmal macht der Baum Feierabend. Photosynthese wird gestoppt, wenn nicht genug Wasser da ist. Dann wird ein Teil des Laubs schon abgeworfen. Übrigens, Alarmzeichen ist immer ein plötzlicher, massiver Abwurf von grünem Laub. Also wo der Baum gar nicht mehr in der Lage ist, die Reservestoffe rauszuziehen. Selbst dann überleben übrigens Buchenwälder, die halbwegs unberührt sind, immer noch gut. Also das vertragen die schon mal. Ne? Aber das wären so Alarmzeichen.
Ich erinnere mich an meine Schulzeit und da hieß es, glaube ich, dass wenn man an heißen Tagen in den Wald geht, man auf Temperaturen trifft, die so 4-5 Grad niedriger sind als außerhalb des Waldgebietes. Mhm. Stimmt das noch?
Nein, weil es viel mehr ist. Das ist viel mehr. Das kann man per Satellit beobachten. Das wird ja heutzutage alles per Fernerkundung sehr gut monitort. Und da sieht man, dass die Oberflächentemperaturen, ein Satellit guckt ja nicht unter die Baumkronen, sondern auf die Baumkronen, Oberflächentemperatur an heißen Tagen ist im Durchschnitt 20 Grad niedriger. Also wir haben im Freiland Temperaturen zwischen 60 und 70 Grad auf der Oberfläche. Auf der Oberfläche von Bäumen sind es dann eben nur 40 Grad. Und wenn man dann in den Wald reinguckt, der Waldboden selber hat dann vielleicht nur 20 Grad Bodentemperatur. Wenn es draußen 30 Grad ist, woran liegt das? Bäume kühlen über Wasserverdunstung. Also ein ausgewachsener Baum, der verdunstet am Tag bis zu 500 Liter Wasser. Und das kühlt wie 1000 moderne Kühlschränke. Das ist ja ein rein physikalisches Prinzip. Wasserverdunstung braucht Energie aus der Luft und die kühlt dann entsprechend ab. Der Stamm selber ist übrigens teilweise nur 13 Grad kalt, weil die pumpen ja kaltes Grundwasser, also Bodenwasser, nicht Grundwasser, aber Bodenwasser nach oben. Das kann man, ich habe das mit einer Wärmebildkamera gemessen, bei 30 Grad. Letztes Jahr im Juni war es ja auch schon mal so warm. Und das alles kühlt und das Wasser ist nicht weg. Das ist über dem Wald, das holen sich die Bäume wieder zurück. Indem durch die Verdunstung und dann anschließende Kondensation, da spielen übrigens schon Bakterien eine Rolle, spezialisierte, der Luftdruck sinkt. Und das saugt weitere feuchte Meeresluft nach und das erzeugt Niederschläge.
Als eben die Nachrichten liefen und wir Meldungen gehört haben, dass in Südeuropa es Waldbrände gibt, Waldbrandgefahr sehr hoch ist, da hatten Sie gesagt, ist jetzt kein ganz so großes Wunder. Warum?
Nein, also von Natur aus hätten wir dort eine Laubwaldregion, die deutlich kühler war, als sie heute ist. Wenn man Wälder beseitigt, heizt sich Landschaft auf und trocknet aus. Ein selbstverstärkender Effekt, den zuerst wer beschrieben hat? Alexander von Humboldt. Und zwar sehr genau gemessen. Der hat das nicht geschätzt, der hat das nicht geraten. Der hat auch den Kühleffekt übrigens der Bäume schon sehr, sehr gut schriftlich beschrieben. Ist ganz berührend, das nachzulesen. So, und wenn man das entwaldet, dann heizt sich Landschaft auf. Niederschläge gehen zurück, weil sich über entwaldeten Landschaften überwiegend Hochdruckgebiete bilden und die blocken Tiefdruckgebiete ab. Und wir kennen Südeuropa immer als ja, heiße, trockene Landschaft und sagen, das liegt ja daran, dass die im Süden liegen. Nein, also das ist auf der Höhe von New York. Ne? Das ist jetzt nicht so dramatisch. Das ist natürlich auch die südliche Lage, aber vor allem die Entwaldung. Und das sieht man eben zunehmend auch in Deutschland. Wir haben in den letzten na, ich würde mal sagen, 6 Jahren insgesamt 10.000 Quadratkilometer Kahlschläge dazu bekommen. Und das heizt die Landschaft natürlich ganz gewaltig auf.
Sind die Bäume so unser Fieberthermometer, was das angeht?
Jein, also nicht so ganz, weil die eben sehr ausgleichend sind. Ne? Also die haben tatsächlich, also wenn es
die wissen sich zu helfen.
Die wissen sich zu helfen. Also ne, die können eben so stark kühlen. Es gibt auch mittlerweile Hinweise darauf, dass wir denken immer, die Bäume müssen sich anpassen, aber es ist ja ein Ökosystem. Also es gibt zum Beispiel kleine Helferpilze, Bakterien, die ja unterstützen, die sich auch mit umstellen müssen. Und bei Bakterien ist zum Beispiel so, dass die teilweise die Gene von Bäumen triggern, auf denen alte Strategien liegen, zum Beispiel aus der spanischen Heimat, wo man als Baum die Eiszeiten überwintert hat und auch schon damals höhere Temperaturen mitgemacht hat. Das haben die noch drauf. Und da gibt es schöne Forschung, wenn diese Bakterien zusammen mit Bäumen auftreten, dann werden die Bäume, ohne dass die Bakterien in den Stoffwechsel eingreifen, hitzeresistenter. Und auch dürreresistenter.
Aha, was haben wir denn für Warnsignale, die wir dann sozusagen wahrnehmen sollten oder übersehen oder überhören?
Also Warnsignale, da kann man nochmal auf die Fernerkundung zurückgehen. Man kann ja messen, wie gut es dem Wald geht. Und zwar, wenn Bäume das Licht nicht mehr ausnutzen für die Photosynthese, sondern das nutzlos zurückstrahlen, das kommt UV-Strahlung auf die Blätter. Und wenn das nutzlos als Infrarot zurückgestrahlt wird, dann sieht das der Satellit. Und je mehr Infrarot, desto schlechter geht's denen. Und da kann man eben sehr schön gucken, das ist sozusagen die Fieberkurve, wie gesund sind die, wie arbeiten die eigentlich noch, diese Ökosysteme. Und gleichzeitig, das ist ein neuer Index herausgekommen, ist Grün-Feucht-Kühl-Index vom Econix-Institut, dann sieht man, dass auch die Feuchtigkeit zurückgeht, wenn die Wälder krank werden und dass die Temperatur steigt. Insofern gibt's also doch ein Fieberthermometer.
Okay, Gott sei Dank. Nicht Gott sei Dank, aber dann habe ich da zumindest noch einen Punkt gemacht. Ja. Aber wir haben das Artensterben durch Trockenstress, veränderte Wasserkreisläufe, Klima, also Kettenreaktionen ja auch im Wald. Mhm. Was stellen Sie da tatsächlich über die Jahre fest? Was ist dramatischer geworden?
Also für heimische Wälder hält sich das im Rahmen. Das kann man interessanterweise gar nicht oft genug betonen. Bei den nicht heimischen Baumarten, also Fichte, Kiefer, Lärche, Douglasie auch. Douglasie ist übrigens die dritthäufigst betroffene Baumart durch Dürre und wird ja immer noch im großen Stil angebaut. Da sieht man eben, dass das jetzt sehr schnell geht. Ne? Also in Schüben, wir hatten jetzt nach 2020 vermehrt etwas feuchtere Jahre. Aktuell sieht es ja gerade wieder so aus, als bewegen wir uns wieder in eine Hitze-Trockenphase rein. Und dann knallt es immer und dann kommt wieder eine große Portion weg. Und wir können davon ausgehen, dass die Fichte in Deutschland von wenigen Ausnahmen abgesehen verschwinden wird in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren.
Von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gibt es den Wert, dass nur noch jeder 5. Baum in Deutschland als gesund gilt. Mhm. Gehen Sie mit.
Gehe ich nicht mit. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist ein bisschen fragwürdig, weil die sich zum Beispiel auch teilweise gegen neue Schutzgebiete aussprechen. Also da sind sehr, sehr viele Leute aus der Forstlobby unterwegs. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Jeder 5. Baum ist krank, das stimmt. Aber warum? Es wird ja immer suggeriert, das ist der Klimawandel. Mhm. Wir sehen, dass intakte alte Laubwälder, wenn sie aufgelichtet werden, also das heißt durchforstet, wenn schwere Maschinen reinfahren und den Wasserspeicher, nämlich den Boden, plattfahren, dass dann auch Buchen und Eichen absterben. Die brauchen nämlich Winterregen. Es gibt 3 große Studien, TU München, ETH Zürich und so weiter, die belegen, dass sich unsere heimischen Laubbäume zu 80% aus Winterniederschlägen versorgen. Jetzt, im Augenblick. Und wenn ich den Tank platt fahre und anstatt 200 Liter nur noch 10 Liter pro Quadratmeter gespeichert werden, dann vertrocknen auch Eichen und Buchen im Sommer. Und wenn man dann so Meldungen unreflektiert hört und sagt, ja, 80% der Bäume sind krank, das stimmt. Aber die Frage ist, warum? Das sollte man mal beleuchten.
In der Vorbereitung auf diese Sendung bin ich über den Begriff Wood Wide Web gestolpert. Ja. Den haben Sie geprägt. Ein Austauschsystem, nenne ich es jetzt mal, der Bäume untereinander, mit dem Informationen ausgetauscht werden, sagen Sie. Das müssten Sie uns mir bitte einmal erklären.
Also A hat das die Zeitschrift Nature geprägt, 1997, die größte Wissenschaftszeitschrift. Und B bestätigen das Mykologen zum Beispiel aus Tübingen. Professor Michael Weiß ist ein anerkannter Experte, mit dem habe ich mich auch mal ausgetauscht. Also da finden Stoffflüsse statt zwischen den Bäumen. Das kann Nahrung sein, Zucker, das können aber auch chemische Warnungen sein vor Insektenbefall oder Dürre. Das wird ausgetauscht über dieses Netz. Und Pilze, die eigentlich ja Tiere sind, das sind ja gar keine Pflanzen, die profitieren davon, indem sie sich einen Teil abzweigen für sich. Ne? Und dieses große Netzwerk tauscht sich aus Und Wald ist eben keine große Kampfgemeinschaft, sondern eine Kooperationsgemeinschaft. Bäume kämpfen gar nicht um Licht, Wasser und andere Ressourcen, sondern sie kooperieren, weil sie eben nur gemeinsam diese Klimaleistung bringen, sich Regenwolken beschaffen können, diese ganzen Dinge. Ne? Also da gibt es diese Kampfgeschichten nicht.
Fichte, Kiefer, Rotbuche, Eiche, das sind die häufigsten Baumarten in deutschen Wäldern. Ist die Aufzählung schon richtig gewesen?
Ja, wobei sich das gerade verschiebt. Die Fichte verliert jetzt gerade ihren ersten Platz an die Kiefer, die aber auch schon in großen Flächen abstirbt. So okay. Hier bei Karlsruhe.
Also das Ranking war ein falsches. Wenn wir von immer höheren Temperaturen sprechen, brauchen wir wahrscheinlich dann auch auf lange Sicht andere Baumarten. Welche von den eben genannten kommen denn noch so am besten mit der Hitze dann klar?
Also am besten kommen heimische Baumarten klar und davon haben wir 70. So.
Nicht nur die vier.
Nein, nicht nur die vier. Und der Punkt ist, wir fokussieren uns auf Baumarten, nicht auf Ökosysteme. Also wir haben den Wald überhaupt noch nicht ansatzweise erforscht. Also nur als Beispiel, in einer Handvoll Waldboden, 30 Gramm, habe ich 1 Million verschiedene Arten. 1 Million verschiedene Arten, 60 bis 300 Milliarden Individuen. Eine Handvoll Boden und die machen alle irgendwas, wir wissen aber nicht was. Bei Pilzen zum Beispiel sind 90% aller Arten geschätzt in Deutschland noch gar nicht entdeckt. Und auch die machen alle irgendwas. Insekten, tausende von Arten nicht entdeckt. Wir kennen das ganze Ensemble nicht und maßen uns an, wir kennen das Theaterstück. Das sollten wir nicht tun. Also, wir sollten aufhören, ständig rumzuexperimentieren. Man weiß seit 200 Jahren, dass das nicht gut funktioniert. Das ist auch früher schon durch Stürme und Borkenkäfer immer wieder daneben gegangen. Und jetzt sagt man einfach, wir machen denselben Wahnsinn einfach mit weiteren nicht heimischen Baumarten. Das sollte man wirklich nicht machen.
Also Sie sind der Meinung, es muss nicht irgendwie der Baumbestand geändert werden, dass wir demnächst nur noch, was hat man dann, Pinien und Palmen hier?
Na, wir wissen ja gar nicht, wie das Klima wird. Also wenn ich den Wald klimaresilient machen wollte, müsste ich ja wissen, wie wird das Klima in den nächsten 80 bis 180 Jahren. So lang sollen die Bäume ja stehen. So, man sieht, wie das in die Hose gehen kann. In den letzten 5 Jahren verdichten sich ja die Hinweise, dass die nördliche Golfstromströmung, diese Amokströmung, erlahmt. Dann kriegen wir hier deutlich kältere Winter und trotzdem sehr heiße Sommer. Also Winter bis minus 30 Grad, das Szenario, die Wahrscheinlichkeit steigt gerade rapide an. Also es gibt schon im nördlichen Atlantik eine riesen Kälteblase, so groß wie Europa, wo man sieht, da kühlt sich Wasser ab, die Fernheizung erlahmt. Auch das kann passieren, wir wissen das nicht. Und wenn ich das wüsste, müsste ich noch wissen, wie das Wetter wird. Ich muss ja wissen, wann kommen die Niederschläge im Jahr, was ist mit den Spätfrösten, weiß ich alles nicht. Das Einzige, was ich weiß, unsere heimischen Ökosysteme packen das. Ne? Zumindest Stand heute. Und alle Nichtheimischen packen es nicht. Und eine der heiß gehandelsten Kandidaten ist ja die Douglasie, die überall auch im Sendegebiet hier sehr viel angebaut. Das ist eine Baumart der nördlichen Kaltregenwälder. Sagt Leute, das kann man im Internet nachschauen, wenn man es nicht weiß. Ne? Also die Leute in den USA und Kanada, ich war da mal auf einer Vortragsreise, die fangen an zu lachen, ohne dass man dann denen das erklärt, wenn man sagt, in Deutschland wird Fichte durch Douglasie ersetzt, dann gibt es ein großes Grinsen. Weil man weiß, das ist, als wenn ich jetzt sagen würde, baut Kokospalmen an.
Das heißt also, wenn wir das Gespräch jetzt im Sommer führen, frage ich nach hitzeresistenten Bäumen. Ja. Wenn wir im Winter hier sitzen würden, hätte ich gefragt, welche sind denn besonders kälteresistent? Da müssen wir also auch drauf Rücksicht nehmen.
Da müssen wir. Ja, also wir wissen es nicht. Ne? Also das sind ja alles nur Prognosen und man sieht ja, wie kurzfristig die sich ändern können. Wir wissen es nur, dass es global im Durchschnitt wärmer wird. Aber wo genau und was sich da alles ändert, das weiß man eben nicht. Deswegen wäre mein Vorschlag, stärkt doch die heimischen Ökosysteme, die sich gerade ganz gut gegen diese Veränderungen stemmen. Und natürlich arbeitet gleichzeitig an Klimaschutzmaßnahmen.
Also gibt es für Sie diesen Begriff Wald der Zukunft gar nicht, sondern Sie sagen, laufen lassen?
Laufen lassen, weil es Natur immer noch am besten kann. Die macht das seit 400 Millionen Jahren und ausweislich aktueller Studien machen das die heimischen Ökosysteme ganz besonders gut. Buche zum Beispiel, der wird in verschiedenen Studien Ausbreitungspotenzial bescheinigt. Aktuell. Also wird nicht totgesagt. Totgesagt wird sie nur, wenn sie durch schwere Maschineneinsätze gehindert wird, Wasser im Boden zu speichern. Dann kriegt man natürlich auch eine Buche umgebracht. Aber ansonsten sind Buchenwälder, das sind ja keine reinen Buchenwälder, das ist die Leitbaumart, sind unglaublich resilient aktuell.
SWR1 Leute-Gast Peter Wohlleben ist Förster und Naturschützer, steht aber der deutschen Forstwirtschaft kritisch gegenüber. Ist das die richtige Formulierung?
Ja, ist die richtige Formulierung.
Warum?
Naja, also das ist das größte noch halbwegs natürliche Ökosystem. Und das wird eben doch schwer malträtiert. Es wird übernutzt, es wird dauerhaft beschädigt. Und das angesichts der Tatsache, dass das gar nicht Aufgabe von Forstwirtschaft ist, wie höchstrichterlich nämlich durch das Bundesverfassungsgericht festgestellt wurde. Also Holzproduktion darf nicht im Vordergrund stehen. Schutz und Erholung haben zumindest im öffentlichen Wald, und das ist über die Hälfte der Waldfläche Deutschlands, Vorrang.
Das heißt, ist die Holzlobby zu massiv? Denken wir zu wirtschaftlich?
Also es ist gar kein Wirtschaftsdenken. Es sind ja häufig Beamtinnen und Beamte, die da unterwegs sind. Die sind ja, wenn ja nicht am Profit beteiligt. Aber die glauben teilweise Dinge, die sich wissenschaftlich nicht belegen lassen. Das ist Teil 1. Zum Zweiten lassen sie sich von der Holzindustrie unter Druck setzen. Also wir sehen es daran, dass in den Ausweisen übrigens der Bundeswaldinventur der deutsche Wald übernutzt wird. Also es wird mehr Holz genutzt, als nachwächst. Da können wir nachlesen, da gibt es auch eine Kohlenstoffbilanz. Das führt übrigens zu der Aussage, der deutsche Wald wird zu einer Kohlenstoffquelle. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört? Und dann denkt man, das ist der Klimawandel. Nein, das ist ausweislich dieser Statistik. Die Nutzung übrigens von Frischholz, gar nicht noch nicht mal Käferholz, ist der größte Teil ist Frischholzeinschlag. Und das führte zu einer Übernutzung. Das heißt, es wird mehr Kohlenstoff aus dem Wald raustransportiert als nachwächst. Und so wird der Wald zu einer Kohlenstoffquelle.
Was ist denn dann Ihrer Meinung nach ein Problem der deutschen Forstwirtschaft? Schon die Ausbildung?
Also meiner Meinung nach liegt es tatsächlich an der Ausbildung. Das ist ja einer der Gründe, warum ich mit einem Biologen zusammen einen neuen Studiengang initiiert habe in Eberswalde, sozial-ökologisches Waldmanagement, wo man so lehrt wie vor 100 Jahren. Da war das nämlich schon mal gut. Auf den Spuren von Alexander von Humboldt, das ist ja eigentlich der erste ganz moderne Wissenschaftler der Welt, der ganz viele Zusammenhänge hergestellt hat, interdisziplinär. Das versucht der Studiengang auch abzubilden. So wurde bis vor 100 Jahren, also exakt 1922, gelehrt. Und dann kam ein Kahlschlagsverfechter ans Ruder, auf dessen Grundlagen bis heute die Lehre stattfindet. Also Kahlschläge sind einfacher, kann man einfacher planen. Da geht auch nicht so viel kaputt, weil wenn man alles kaputt macht, kann man ja nichts mehr kaputt machen. An Bäumen zum Beispiel. Das steht da so sinngemäß drin. Und das ist etwas, wo man sagt, Leute, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und wir sehen ja große Kahlschläge. Übrigens, ganz gerne genommen ist, wir machen gar keine Kahlschläge mehr. Das war der Borkenkäfer. Du musst sagen, nie. Der hat keine Motorsäge. Und tote Bäume, die stehen bleiben, sind wertvolle Biomasse für den nächsten Wald, der durchstartet. Der kommt super schön zurück, wenn man alles abhackt, eben nicht mehr so leicht.
Also diese Totholzdebatte liegen lassen oder wegräumen, das ist ja auch schon eine, die es seit vielen Jahren gibt.
Total irre eigentlich, weil man zum Beispiel sagt, das erhöht die Waldbrandgefahr. Dann spricht man mal mit Fachleuten. Das mache ich ja ganz gerne. Wir haben uns zum Beispiel mal jetzt dieses Jahr mit dem Nationalparkleiter im Harz unterhalten. Die sind ja häufiger von Waldbränden bedroht. Und der sagte, nee, die Brandlast sinkt doch, wenn die sterben, die Fichten. Weil die Hauptbrandlast ist in den Nadeln. Da sind die Terpene drin, das entflammt sich also wie nix in trockenen Sommern. Sobald die runterfallen, sinkt die Brandlast schon mal. Das Waldbrandrisiko wird geringer durch das Absterben dieser Bäume.
Sie haben eben auch schon angesprochen, schwere Maschinen im Einsatz bei der Forstwirtschaft, dass Sie dagegen sind. Wofür sind Sie denn dann? Dass wieder alles mit dem Pferd gemacht wird?
Genau. Und das funktioniert auch. Jetzt könnte man sagen, ja, so viele Pferde gibt es ja gar nicht mehr. Ja, weil es die Nachfrage nicht gibt. Also Leute, die mit Pferden arbeiten, die machen das überwiegend am Wochenende, weil sie kaum Aufträge bekommen. Schwere Maschinen, das zeigen Studien, verdichten die Böden bis in 2 Meter Tiefe. Und das erholt sich, hat man einen Geologen gefragt, lange nicht mehr. Der meinte, nach der nächsten Eiszeit. Wenn die Böden alle mal so durchgeschrubbt sind, dann werden wieder lockerer. Aber ansonsten sind die unten drunter tot. Da ist kein Sauerstoff mehr drin, da geht kein Wasser mehr durch, da erstickt das ganze Bodenleben. Das fängt richtig an zu stinken, wenn man da mal reingräbt. Da entsteht auch Methan im Übrigen. Und das sollte man nicht tun. Es sinkt auch die Rendite. Also solche Forstbetriebe haben dann teilweise bis zu 40% weniger Holzzuwachs, weil die Bäume ja nicht mehr in diese tieferen Schichten kommen. Die können sich auch nicht mehr so gut mit Wasser versorgen. Und die Bäume vertrocknen logischerweise im Sommer schneller. Wenn sie nicht in diese tiefen Wasserschichten kommen, der Boden kaum noch Wasser speichert, sterben diese Plantagen noch schneller ab.
Aber wenn ich jetzt höre, ein Studiengang auf Basis eines 100 Jahre alten Wissens, keine modernen Maschinen im Wald, da könnte ich Ihnen ja vorwerfen, das ist ja alles nicht zeitgemäß, was Sie da erzählen.
Es ist auf jeden Fall zeitgemäß, weil unser Hauptanspruch an Leistung aus dem Wald ist ja gar nicht mehr Holz. Das wird zwar aufgebauscht durch die Forstlobby, wir sind total wichtig, aber Leute, bleibt mal auf dem Boden, schöner Rohstoff, gar keine Frage, nehme ich auch gerne, aber die Hauptleistung ist doch Wasser. Die Grundwasserspiegel fallen in Deutschland und zwar schon seit vielen Jahren. Das ist mittlerweile per Satellit sogar schon nachweisbar, ne? Dass die Grundwasserspiegel fallen. Wir haben es heiß, also Wälder kühlen ganze Landschaften in super erträglichem Maße runter. Ich würde mal wetten, ich kann es natürlich jetzt nicht mehr beweisen, wenn ganz Deutschland von Wald bedeckt wäre, hätten wir selbst bei so einer Hitzewetterlage nicht mehr als 30 Grad gesehen in Deutschland. Und anstatt der 40, 41 Grad, es würde mehr regnen. Wir hätten weniger Hochwasser, weil Waldboden sehr große Niederschlagsmengen auch und sehr schnell aufnehmen kann. Das sind doch Dinge, die für uns wichtig sind. Und wenn dann noch ein bisschen Holz abfällt für langlebige Produkte, also der allergrößte Teil des Holzes, ich würde mal grob schätzen, 80%, wird für kurzlebige Produkte genommen. Das kurzlebigste Produkt ist übrigens das häufigste, Brennholz. Mhm. 60 Millionen Kubikmeter, so viel wie im Wald insgesamt nachwächst, wird direkt verfeuert.
Sie widmen sich seit neuestem oder seit neuerem intensiv auch dem Mikrokosmos der Bakterien. Vom Wald zu den Bakterien, ist das ein langer Weg gewesen? Wie ist es dazu gekommen?
Also es ist ein langer Weg, weil der geht seit der Kindheit schon. Ich habe im Mikroskop meiner Mutter schon Einzeller beobachtet. Ich habe selber auch geforscht, aber so bei so einem, das hieß Schüler experimentieren, bei so einem Wettbewerb auch teilgenommen, so ein Vorläufer von Jugend forscht, weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt. Das habe ich immer schon gerne geforscht und bin als Förster quasi nur falsch abgebogen, weil ich dachte, das ist sowas wie Wildhüter in Kenia. Was man so als Jugendlicher halt denkt, so, ja, so ein bisschen im Wald in Deutschland, so auch sowas in der Art, das ist doch cool, das mache ich. Und dass das eher ein Holzproduzent ist, das war mir gar nicht so klar.
Falsch abgebogen und jetzt ja. Auf die richtige Bahn zurückgekommen. Bakterien, habe ich mich so gefragt, haben die nicht eher ein schlechtes Image bei uns, so als Krankheitserreger?
Ja, und das hängt mit der Forschungsgeschichte zusammen. Die hat man halt relativ spät entdeckt, weil sie halt so klein sind. Nur als Vergleich, für so ein Bakterium ist ein Buchenblatt so groß wie für uns die Schweiz. Also es ist okay. Sehr klein. Ne? Ja. Und dann hat man halt zuerst nach Krankheitserregern geschaut. Robert Koch, Stichwort Tuberkulose zum Beispiel, ist ja auch klar. Und deswegen bringen wir seit grob 100 Jahren Bakterien immer nur mit schlechten Sachen in Verbindung. In Wirklichkeit würden wir beide hier während der Sendung tot vom Stuhl fallen, wenn es sie nicht gäbe.
Sind Sie jetzt so eine Art PR-Beauftragter der Bakterien?
Also wenn ich Sie fragen könnte, würden Sie vielleicht diese Antwort geben. Tatsächlich, es geht ja schon los. Also wenn man an den Himmel schaut, dass der blau ist, liegt an Bakterien. Ne? Die haben irgendwann angefangen, Blödsinn zu machen und Giftgas zu produzieren. Und dabei 90% aller Arten auszurotten, das nennt sich Sauerstoff. Und also Bakterien machen die Photosynthese. Übrigens bis heute in den Pflanzenzellen sitzen Cyanobakterien, sind gar nicht die Pflanzen selber, es sind die Bakterien, die da drin hocken und machen Photosynthese. Und damit alles, was wir so an Nahrung und Nahrungsketten haben, einschließlich unseren Frühstücksbrötchen. Und nebenbei hat dieser Sauerstoff dafür gesorgt, dass Methan in der Atmosphäre abgebaut wurde. Bis dato leuchtete die nämlich orange. So, also blauer Himmel ist immer eine Erinnerung dran. Vor 2,7 Milliarden Jahren waren es die ganz Kleinen, die dafür gesorgt haben, dass wir den guten Sauerstoff bekommen haben.
Aber wenn ich es eben bei Ihnen ja schon so rausgehört habe, ist der Weg ja eigentlich dann doch nicht so groß gewesen oder die Abbiegung so groß, weil Sie ja schon als Förster auch deutlich gemacht haben, dass wir eigentlich kaum eine Ahnung haben, was so im Wald kreucht und fleucht. Da ist man ja den Bakterien dann schon relativ nah.
Also Bakterien sind ja überall. Also auch Bäume können ohne Bakterien nicht. Gehen wir mal weg von denen, die in den Blättern sitzen. Es gibt auch welche, die sitzen auf den Blättern und fungieren als so eine Art Sonnencreme. Also die blocken UV-Strahlung ab. Die können übrigens auch dann so eine Art Bräunung annehmen, ne? So wie wir das bei unserer Haut auch haben. Dann gibt es Bakterien, die steigen von den Blättern mit auf, mit dem Wasserdampf und erzeugen aktiv in den Wolken, gerade in den tiefliegenden Wolken, Schneeflocken. Also die melken die Wolken. Also ein Großteil des Regens aus den 3 bis 5 Kilometer hohen Wolken geht auf Bakterien zurück. In 1 Milliliter Wolkenwasser sind bis zu 1000 Bakterien drin. Und nochmal, keine Angst vor diesen Bakterien. Das sind gute. Die brauchen wir ganz, ganz dringend. Und die fallen dann eben mit den Regentropfen zurück in den Wald und wässern den.
Sind das alles gute?
Also nicht alles Gute, so wie bei Tieren. Ne? Also wenn man sagen würde, Tiere sind alle gut, das würde Zecken bis Elefanten betreffen, würde man sagen, Moment, Zecke vielleicht nicht so ganz. Ne? Und bei Bakterien, wir haben 1,5 Millionen Tierarten beschrieben, bei Bakterienarten erst 20.000. Und das ist aber trotzdem mit Urbakterien zusammen die mit Abstand artenreichste Gruppe, geschätzt mehrere Milliarden. Und wir kennen halt ganz wenige. Viele beschützen uns, die kämpfen mit einer Art Pfeil und Bogen, verteidigen uns wirklich gegen fremde Angreifer. Und es gibt natürlich auch Böse, die wollen sich an uns bedienen.
Was ist Ihr Ziel, über diese 20.000er Marke der bekannten Bakterien noch ein paar draufzusetzen?
Nein, mein Ziel ist es, zu sehen, dass wir das gar nicht begreifen können. Weil Bakterien verändern sich ja ständig. Die schnipseln in ihrem Erbgut rum und machen ständig neue Arten. Das kriegen wir gar nicht in den Griff, müssen wir auch gar nicht. Und weil wir da so wenig wissen und das niemals entschlüsseln würden, würde ich sagen, schützt doch bitte größere Ökosysteme. weil wir wissen, das, was die machen, ist gut. Wir haben vorhin über den Kühleffekt gesprochen, Regen und so weiter. Da mischen die ja überall kräftig mit und sorgen für stabile Verhältnisse. Und weil wir das eben gar nicht beeinflussen können, zum Besseren hin, zum Schlechteren schon, sollten wir aus größeren Landschaftsteilen mal die Finger rauslassen. Dazu hat sich Deutschland ja auch verpflichtet, international.
So, jetzt können wir mal mit Hilfe von Peter Wohlleben unsere Meinung über Bakterien vielleicht so ein bisschen aufbessern. Was können denn so Bakterien? Sie haben es eben schon so ein bisschen angerissen, wofür sie verantwortlich sind. Oder besser gesagt, Sie können ja mal so ein paar Beispiele geben für positiv wie negativ vielleicht.
Also positiv ist zum Beispiel, unsere eigenen Körperbakterien, die haben ein Interesse dran, dass es uns gut geht. Und das merkt man. Das merkt man zum Beispiel, gibt schöne Studien, wenn man 2 Wochen lang Sport macht, dann merken die Darmbakterien, das tut meinem großen Landraumschiff gut und feuern über bestimmte Nervverbindungen ins Belohnungszentrum vom Gehirn, sodass dort Glückshormone ausgeschüttet werden. Deswegen nennt man die auch trivial Glücksbakterien. Das kann man messen. Wir würden sagen, wir überwinden unseren inneren Schweinehund. Mhm. Aber irgendwann fängt Sport an, Spaß zu machen. Und dieses Spaßgefühl ist es tatsächlich nachweislich auf Bakterien zurückzuführen. Gegenprobe übrigens, wenn man Antibiotika nimmt, dann fegt man die ja raus aus dem Darm. Ja. Und dann lässt die Motivation, Sport zu treiben, um bis zu 8 Monate nach. Das sollte einem übrigens als Nebenwirkung auch mal dazu gesagt werden. Das hat mit der Psyche sehr, sehr viel zu tun. Bei der Ernährung spielt es eine Rolle, das ist eine Studie der Uni Leipzig. Wenn man, dann hat man den Leuten 2 Wochen lang verstärkt Rohfaser, Rohkost gegeben, Ballaststoffe. Und nach 2 Wochen, die wurden dann ins MRT gelegt, da schaut man, wie feuert das Gehirn, wenn man welche Bilder gezeigt kriegt. Und bei Bildern von Rohkost springt das stärker an das Belohnungszentrum dann als bei Hamburgern zum Beispiel. Also weil diese Bakterien merken, das tut uns gut. Was tut uns gut? Da steigt zum Beispiel, das hat eine andere Studie gezeigt, messbar die Gehirnleistung.
Aha, ich bin fasziniert. Ich könnte ja demnächst sagen, wenn ich schlecht drauf bin, das liegt an den Bakterien.
Das kann sein. Übrigens auch im Zusammenhang mit ADHS diskutiert man das, dass das mit einem veränderten Mikrobiom im Darm zusammenhängen könnte. Da gibt es erste Hinweise aus Studien an Mäusen. Das kann man natürlich nicht immer 1:1 übertragen auf Menschen. Aber gibt es deutliche Hinweise, dass das damit zusammenhängt. Das ist jetzt natürlich nichts, wo man sagt, ist alles auf die Bakterien schieben. Ja. Das sind ja auch wir. Das ist immer, da die Bakterien, hier wir. Nein, das sind Körperzellen wie weiße und rote Blutkörperchen.
Sie haben aber ja dann einfach Ergebnisse zusammengetragen. Wie kann ich mir das vorstellen, dass Sie zu den Erkenntnissen gekommen sind und die dann nochmal publik gemacht haben?
Also ich habe, sagen wir so, das ist ja generell bei solchen Büchern dann, bevor man das schreibt, schaut man erstmal, kriege ich überhaupt genug zusammen? Mhm. Ich habe das ja schon länger auf dem Schirm gehabt und dann, viele Sachen weiß ich, aber wenn ich das weiß, das muss ich ja trotzdem belegen. Das habe ich vielleicht irgendwo gehört oder falsch interpretiert. Also schaue ich, dass ich die Originalstudien besorge. Es müssen immer Primärquellen sein. Das geht für mich nur eine Studie, die wissenschaftlich nach besten Maßstäben gemacht worden ist, oder der direkte Kontakt in die Wissenschaft. Das würde ich auch dann entsprechend verlinken. Ich führe ja hinten im Buch auch die ganzen Quellen auf, dass ich sage, das ist zum Beispiel aus einem Podcast-Gespräch, wo ich zum Beispiel mit einer Hirnforscherin gesprochen habe, die an Einzellern erforscht, wie unser Gehirn funktioniert. Es gibt Einzeller, die sind so verblüffend intelligent und merken sich Sachen offenbar so wie wir. Wir wissen ja bis heute nicht, wie bei uns ein Gedanke entsteht. TU München zum Beispiel, die forschen an solchen Sachen.
Sie sind in Sachen Wald dafür bekannt, dass, wie Sie es dann halt auch nennen, das geheime Leben der Bäume zu erforschen, gehen auf Sozialverhalten der Bäume ein. Wie ist das bei Bakterien? Gibt es das da auch so ein Miteinander?
Ja, natürlich. Also Bakterien arbeiten gerne in großen Gruppen. Bakterien können zum Beispiel zusammen jagen wie Wolfsrudel mit einer Aufgabenverteilung. Bakterien haben unterschiedliche Sprachen, je nach Art. Es gibt aber auch so eine Art Universalsprache. Bakterien verteidigen sich gemeinsam. Also zum Beispiel unsere Hautbakterien, die bekämpfen anfliegende Fremdkeime. Da gibt es sogar sowas wie so eine Art Altruismus. Also sie opfern sich auf für die Gemeinschaft, indem sie sich voll Gift pumpen und dann im gegnerischen Lager explodieren. Auch solche Sachen gibt es. Es gibt sogar einen Intelligenztest für Bakterien. Der besteht darin, dass man die über eine trockene Glasplatte zwingt. Das mögen Bakterien gar nicht, trocken und glatt, das geht gar nicht für die. Und dann sieht man, wie die sich organisieren, wie die Aufgaben verteilen und dann zu gemeinsamen Lösungen kommen und die Glasplatte in einem Schleimfilm, bildet ganz tolle florale Muster ganz nebenbei, dann überqueren können. Also als Gemeinschaftsleistung. Das ist wirklich irre, was man da mittlerweile erforscht.
Es geht jetzt um Kritik an Ihrer Arbeit, die es ja durchaus gibt, positiv wie negativ. Sind Sie auch, oder wie sehen Sie sich, sind Sie ein Vermittler von Wissen oder würden Sie sich als Aktivist sehen?
Aber möglicherweise beides. Also ich setze mich natürlich für die Natur ein. Und ja, es ist letztendlich ist es so eine Art Wissenschaftsjournalismus, wobei es eine Mischung ist. Es sind auch eigene Erfahrungen, sogar eigene Forschung. Ich habe jetzt gerade eine erste eigene Studie mit veröffentlicht. Ja, aber so eine gesunde Mischung.
Wie gehen Ihnen oder stehen Ihnen Menschen gegenüber, die halt auch aus der oder eine Nähe zur Forstwirtschaft haben, sich damit beschäftigen mit dem Thema, wenn wir beim Thema Wald bleiben? Da sind Sie ja durchaus eine Person, die kritisch gesehen wird. Das haben Sie über die Jahre gelernt, damit umzugehen.
Ja, ich sage Ihnen mal ein einfaches Beispiel. Also einer der Hauptkritiker ist zum Beispiel Professor Jürgen Bauhus aus Freiburg. Der sitzt im waldpolitischen Beirat beim Bundeslandwirtschaftsministerium vor. Und der hat vor Jahren mal in einem Zeitungsinterview so sinngemäß behauptet, dass ich immer sagen würde, man kennt so viele Arten noch nicht im Wald und sollte deswegen vorsichtig sein. Man sagte, ja, das sind so Bakterien und Hilfepilze. Aber unter anderem bei Insekten würde man so plus minus alles kennen. Und er vertritt ja auch die These, dass Wald ohne Forstwirtschaft gefährdet ist. So. Und interessanterweise, das war so, ich meine 2020. Und 2024 meldet sich bei meiner Agentin ein Gallmückenforscher. Das sind also sehr nerdige Leute, der untersucht nur Gallmücken. Also das ist okay. Insektenkategorie. Also keine Gallwespen oder irgendwas, nur Gallmücken. Die machen so kleine Zipfel auf den Blättern. Und der hat eine neu entdeckte Gattung, Oberbegriff für mehrere Arten, nach mir benannt. Die heißen dann alle Volibeni irgendwas. Und den habe ich mal angerufen und sage, Mensch, wie sieht das eigentlich aus, was er schätzen würde, wie viele Gallmückenarten allein in Deutschland noch nicht entdeckt sind? Da gibt es so bestimmte Methoden, mit denen man das so grob abschätzen kann. Und er sagte, ja, also ich schätze mal so 2.000 bis 3.000 Gallmückenarten noch nicht entdeckt.
Das ist eine Menge.
Ja. So, da stellt sich da so ein Forstwissenschaftler hin, der die Bundesregierung berät und sagt, kennen wir alle. Kann ich, ne? Kann ich auch besser. Er sagt, Leute, das hast du gar keine Expertise. Ne? Du bist ein Forstexperte, aber kein Waldexperte und schon gar kein Insektenforscher. Ne? Also da wird eine Expertise verbreitet, eine vermeintliche, die man gar nicht hat. Das finde ich schade, weil solchen Leuten wird halt geglaubt. Und da sagen Fachleute, Moment mal, das stimmt gar nicht. Ne? Das, sowas finde ich schade. Also da müssen wir halt genauer hinschauen. Da ist übrigens auch Politik gefragt, zu schauen, wen lade ich mir denn da ein? Und im Bereich Forst weiß er sicher gut Bescheid, aber im Bereich Insekten zum Beispiel offensichtlich nicht.
Aber in solchen Runden, auch wenn es dann angedockt ist an die Politik, zu denen werden Sie ja auch eingeladen. Also ist das ja schon mal ein ganz gutes, dass man da so das Meinungsspektrum recht groß hält, oder?
Also sagen wir so, beim Bundeslandwirtschaftsministerium nicht. Das ist ja der, wie Söder ihn nannte, unser Bundeslandwirtschaftsminister, der schwarze Metzger. Beim Bundesumweltministerium sieht das anders aus. Das sind ja so die natürlichen Gegenspieler sozusagen. Also da sind die Kontakte ganz gut.
Und wie gehen Sie mit Kritikern, gerade wenn es um einen wissenschaftlichen Ansatz geht, forstwirtschaftlichen Ansatz, mit Ihren Kritikern ins Gespräch?
Also das machen wir. Also wir laden uns die auch immer wieder zu uns nach Wehrshofen ein. Wir haben auch Studierende der konventionellen Studiengänge, Masterstudiengang Forstwirtschaft jedes Jahr bei uns. Und dann diskutieren wir das mal. Und dann ist es immer wieder spannend, aber gleichzeitig auch ein bisschen frustrierend, weil man ganz häufig auf den Punkt kommt, wo die Gegenseite eine Meinung vertritt. Ich würde aber gerne über Fakten reden. Das heißt also Studien zitieren, das ist ganz schwach vertreten im Bereich Forstwirtschaft, dass man dort auf Basis von Studien argumentiert. Da wird oft gesagt, ja, das habe ich in der Zeitung gelesen und sagt, Leute, nein, Journalismus ist gut, aber ihr müsst auf Primärquellen gehen. Ne? Und die werden übrigens in guten Magazinen auch immer mitveröffentlicht. Das ist anstrengend, weil ich würde gerne, wie gesagt, mal zu dem Punkt kommen, wo wir uns über Fakten auseinandersetzen. Und es gibt ja durchaus genug Ansatzmöglichkeiten.
Werden Sie dann nicht trotzdem irgendwie auch müde? Ich meine, wo begegnet Ihnen negative Kritik? Auf der Straße oder im Netz?
Ausschließlich im Netz. Also auf der Straße überhaupt nicht und in sämtlichen anderen Wissenschaftsdisziplinen auch nicht. Es ist halt immer der Bereich Forstwirtschaft/Forstwissenschaft. Und das ist etwas, wo ich sage, da verschwende ich eigentlich auch nicht mehr allzu viel Energie rein. Also es finden die Gespräche statt, alleine um mein Argumentationstraining am Laufen zu halten, dass ich außerhalb der Bubble, aber ja, das, man muss immer aufpassen, dass man nicht nur mit Gleichgesinnten diskutiert. Und aber ansonsten sind meine Adressaten sind die Bürgerinnen und Bürger und die Politik, weil die sind zuständig für Gesetze und Parlamente. Die Forstwirtschaft ist ja die Exekutive. Die hat ja eigentlich überhaupt keine öffentliche Meinung zu haben. Da sind wir aktuell noch ein bisschen weit weg von.
Schlussrunde in SWR1, Leute, mit dem Baumexperten, Waldexperten, Naturschützer, Förster Peter Wohlleben. Wir gucken mal so ein bisschen auf die Reaktionen. Andreas hat geschrieben, wenn der Wald so empfindlich ist, warum ist man dann so dumm und stellt Windräder in den Wald?
Das verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde Windräder klasse. Die gehören für mich entlang von Autobahnen, in die intensive Agrarlandschaft. Da geht kaum Fläche verloren. Im Wald selber, den zerschneide ich durch diese Riesentrassen und durch die Aufstellflächen. Und der Wald heizt sich dadurch stärker auf und wird schwächer. Also im Wald würde ich die nicht aufstellen.
Werden Sie da irgendwo mit in die Beratung einbezogen, wenn es um sowas geht?
Nee, also mich schreiben natürlich auch schon mal Bürgerinitiativen an, ne? Und dann mache ich schon mal ein Video für Facebook oder so, um zu sagen, Leute, bitte nicht im Wald. Also die Dinger sind gut, die brauchen wir auch für die Energiewende, aber nicht da. Dieses Ökosystem hat ganz andere Aufgaben.
Herr oder Frau Brunner aus Ubstadt-Weiher hat geschrieben, es ist immer noch sagenhaft, wie unser Kollege, scheint vielleicht dann auch aus der Forstwirtschaft zu sein, richtiges und zusammengereimtes medial verkauft. Die ersten Bücher waren ja nur die ausgeschmückten Skripte aus der Forstfachschule, steht hier. Es wäre toll, wie er Wald ins Bewusstsein rückt, wenn er dabei nicht ständig die Kollegen diskreditieren würde. So, ja. Das ist jetzt mal nicht so freundlich.
Das ist nicht so freundlich, genau. Schönen Gruß an den Kollegen. Wenn das in den Skripten gestanden hätte, dann hätte ich keine Bücher schreiben brauchen. Dann hätte man es ja schon nachlesen können. Und B, wenn das allgemein bekannt ist, warum macht man es dann nicht? Also wenn klar ist, Douglasien taugen hier nichts und Kahlschläge sind nichts und so weiter, warum setzt man das dann nicht um? Weil es eben offenbar doch nicht bekannt ist.
Und es gibt nochmal aus dem eher negativen Lager eine Meldung von Andreas. Herr Wohlleben, ein mehrfacher Millionär durch seine Vorträge und Bücherverkäufe, spricht in SWR1. Toll anzuhören. Hören, nur inhaltlich total daneben. Woher kommen denn unsere Dachstühle, Holzhäuser und so weiteres? Gibt es was Besseres wie einen nachwachsenden Rohstoff, der auch noch CO2 speichert?
Also Holz ist toll, aber Holz ist nicht CO2-neutral. Bauholz hält sich nicht länger statistisch gesehen als Totholz im Wald. Also ungefähr 70 Jahre, dann werden Häuser statistisch gesehen abgerissen und verbrannt vom Holz her. Übrigens, zu den Millionen kann man natürlich auch gerne mal drauf eingehen. Meine Frau und ich haben mit dem Geld die Gebäude der Waldakademie gebaut. Wir haben ja vorher schon gut gelebt. Wir wollten jetzt keine Yacht kaufen oder so. Dafür hätte es vielleicht nicht ganz gereicht. Nein, aber wir haben damit die Waldakademie gebaut, damit wir noch mehr Menschen in den Wald näher bringen können.
Mario Steuer aus Frickingen hat sich gemeldet und eine Frage geschickt. Warum wird das Verfeuern von Brennholz vielen Menschen immer noch als umweltfreundliche, regenerative Alternative empfohlen?
Weil Forstbetriebe entgegen dem wissenschaftlichen Konsens immer noch sagen, das wäre CO2-neutral, was es natürlich nicht ist.
Und das geht dann so eher in den Bau mit Holz. Steffe hat geschrieben, ich habe eine Frage an Peter Wohlleben. Was ist daran schlecht, wenn die Forstwirtschaft Rundholz einschlägt und dadurch das gebundene CO2 den Sägewerken zur Verfügung stellt, die daraus dann den nachhaltigen Rohstoff Holz herstellen?
Also man muss es nochmal sagen, Forstwirtschaft in Deutschland ist nicht nachhaltig. Sie fährt die Böden kaputt, sie nutzt mehr als nachwächst. Das ist ja das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Und, man kann es gar nicht oft genug betonen, der meiste Kohlenstoff wird in unberührten Wäldern gespeichert. Also die Differenz, die wird in die Luft freigesetzt. Und trotzdem ist Holz ein schöner Rohstoff. Wir sollten den halt sparsamer einsetzen.
Sina aus Böblingen hat noch eine Frage. Da sind Sie vielleicht dann als Tierexperte eher gefragt. Bei uns hüpft eine kleine Elster durch den Garten seit ein paar Tagen und kommuniziert mit den Eltern. Was kann ich tun?
Am besten nichts. Zugucken und freuen. Die kleine Elster wird ja von ihren Eltern gefüttert. Ganz typisches Verhalten bei Jungvögeln, die gerade aus dem Nest geflogen sind. Was man tun kann, Katze bitte drin lassen.
Sehr gut. Und Tom aus Freiburg fragt, was sagt Herr Wohlleben zur Waldnutzung durch Freizeitsportler wie etwa Mountainbiker, die den Wald zerstören?
Das ist im Vergleich zu Harvestern, die bis zu 70% der Waldböden kaputt fahren, natürlich völlig marginal. Das ist so ein Nebenkriegsschauplatz. Also da sollte man jetzt nicht groß drauf einsteigen.
Wenn Sie die im Wald sehen,
Nein, also man sollte auf bestimmten Trails bleiben. Dann können die Wildtiere einschätzen, da kommen die immer langgebrettert, da gewöhnen die sich auch dran. Also nicht kreuz und quer, darf man ja sowieso nicht. Aber Mountainbiker jetzt gegen Naturschutz auszuspielen und auf der anderen Seite lässt man die Harvester durch den Wald rollen, also das ist völlig übertrieben.
Peter Wohlleben in SWR1. Leute, vielen Dank fürs Kommen.
Sehr
ich habe noch einen Hinweis, und zwar, wir hatten es von den Bakterien. Wenn man da noch mehr wissen möchte, das Buch Bakterien, die heimlichen Helden, ist das frischste Werk von Peter Wohlleben.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.